Wir haben in Deutschland keine Berufeordnung für die Pflege, keine gültige. Und das ist wirklich für ein Land wie Deutschland erbärmlich. Also wir müssen was verändern. Und es kann sein, dass wir auch unsere pflegerische Berufsgruppe ein bisschen an der Nase nehmen müssen und sagen, Leute, ihr müsst euch qualifizieren. Das geht auch nicht, dass ihr hier 30 Jahre arbeitet und niemand hat mehr eine Fortbildung gemacht. Wir brauchen wirklich auch ein Umdenken in der eigenen Berufsgruppe zur Qualifizierung.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Zukunft der Pflege. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Vor über 10 Jahren, im Jahr 2012, da kam eine vielbeachtete Studie der Bertelsmann Stiftung heraus, die sagte, dass bis zum Jahr 2030 etwa 500.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen würde. Diese Zahl, 500.000, die hat damals hohe Wellen geschlagen, aber das Jahr 2030, das lag damals noch mehr oder weniger in weiter Ferne. Heutzutage scheint das gar nicht mehr so weit weg zu sein, 2030, und tatsächlich sehen wir bereits seit Jahren eine klaffende Lücke in der Pflege, die sich Jahr für Jahr noch weiter aufzutun scheint. Viele Pflegekräfte werden außerdem im nächsten Jahrzehnt in Rente gehen und das, obwohl es bereits jetzt etwa 240 Tage dauert, bis eine vakante Stelle in der Pflege nachbesetzt ist. Dieser Missstand, der hat Auswirkungen auf das gesamte medizinische System. Und da gleichzeitig auch die ärztliche Versorgung, zum Beispiel auf dem Land, immer dünner wird, gibt es Stimmen, die sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen komplett neue Ansätze und müssen über die Kompetenzen reden, wie sie aktuell zwischen Pflege und Ärzteschaft verteilt sind und diese neu sortieren und umverteilen. Dann kann es auch gelingen, gemeinsam bessere Medizin zu machen. Eine solche Stimme ist die von Christine Vogler. Sie ist selbst examinierte Pflegekraft, studierte Pflegepädagogin und seit 2021 Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Sie wird uns heute erklären, wie das konkret aussehen könnte, wenn Kompetenzen zwischen Ärzteschaft und Pflege neu sortiert werden und was es bedeutet, wenn im Eckpunktepapier des geplanten Pflegekompetenzgesetzes vom Berufsbild Advanced Practice Nurse oder Community Health Nurse gesprochen wird. Frau Vogler, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, ich danke für die Einladung. Schönen guten Tag.
Zu Beginn hätte ich gleich mal eine Frage für Sie, die auf den ersten Blick vielleicht ein wenig naiv wirken mag, aber vermutlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was bedeutet denn Pflege im Jahr 2024?
Das ist tatsächlich eine ganz schwere Frage. Da treffen Sie ja gleich ins Schwarze. Es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man diese Frage stellt. Pflege ist ein viel benutzter Begriff. Und aus der professionellen Pflege heraus ist Pflege quasi der Beruf natürlich, den wir ausüben. Aber umgangssprachlich versteht man unter Pflege ganz viel. Ganz oft wird die Altenpflege verstanden, die ja eigentlich die Langzeitversorgung ist oder im ambulanten Bereich. Die Pflege wird bei vielen politisch agierenden Menschen eher im Sozialgesetzbuch 11-Bereich verortet, also quasi in den Heimen auch. Pflege bedeutet in Deutschland, dass wir verschiedene Sozialgesetzbücher haben, die pflegerische Versorgung sichern und finanzieren. Pflege bedeutet unterschiedlichste Qualifikationen von Pflegefachpersonen, aber im Grunde nur eine einzige oder zwei geregelte Ausbildungen tatsächlich, das Grundstudium und die Ausbildung. Aus der Sicht des Deutschen Pflegerates, aus der ich auch spreche, ist Pflege der Beruf, den wir alle ganz bewusst gewählt haben, in den man nicht hineinstolpert, den man wählt, weil man den machen will. Und Pflege ist auch der Beruf, in dem man dann landet und merkt, es gibt in diesem Beruf, den man liebt und den man gerne macht, sehr viele Grenzen, die man nicht überwinden kann. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir heute hier so ein bisschen besprechen können, weil ich glaube, dass die Grenzen, die unsere Grenzen sind, tatsächlich auch die Grenzen der anderen sind. Weil wenn wir uns nicht verändern können als pflegerische Profession, dann können sich die anderen in diesem System ja auch nicht verändern. Ich glaube gerade, wenn es um kompetenzneue Verteilung geht, Sie haben es gerade schon angesprochen, dann treffen wir viele Kolleginnen im Bereich der Gesundheitsversorgung, ob das Kolleginnen der Ärzte sind oder Ärztinnen oder ob das auch die TherapeutInnen sind, die uns begegnen, weil es geht eigentlich gar nicht nur um die Pflege heute, wenn wir über Kompetenzverteilung sprechen und die Ausübung des Berufs, sondern eigentlich um alle Gesundheitsberufe in Deutschland selbst.
Wie steht's denn um die Pflege in Deutschland?
Ja, Sie haben uns ja schon gerade ein paar Zahlen um die Ohren gehauen. Es braucht ungefähr 240 bis 260 Tage, bis tatsächlich eine Stelle neu besetzt werden kann. Wir haben in den Kliniken dieses Landes in allen Kliniken vakante Stellen. Es gibt wenige Ausnahmen. Manche haben Stellen offen von bis zu 30%. Ja, und wir haben tatsächlich merkwürdigerweise auch immer wieder die Aussage, wir hätten ja genug Pflegefachpersonen in Deutschland, die werden nur merkwürdig verteilt. Das sehen wir nicht so, weil wir tatsächlich auch in Deutschland gar keine Bemessungsverfahren haben, wie viele Pflegefachpersonen brauchen wir eigentlich zur Versorgung, weder im Krankenhaus noch in der ambulanten Versorgung in der Form. Welche Qualifikationen brauchen die? Da sind wir überall ein Stückchen auf dem Weg. Aber da muss jetzt noch viel passieren und das ist viel im Umbruch. Es ist jeder einzelne Satz, den ich jetzt gesagt habe, ist wirklich tatsächlich eine große Baustelle, an der das Bundesgesundheitsministerium und die Länder auch gerade arbeiten. Was dauert in unserem System sehr lange?
Die Mühlen mahlen da bekanntermaßen langsam. Viele Baustellen haben Sie eben gesagt, viel Belastung insgesamt. Ich würde an dieser Stelle gerne einmal auf unsere neue Plattform Amboss Pflege hinweisen, weil die genau dafür da ist, nämlich Pflegefachpersonen in ihrem Berufsalltag zu entlasten, egal ob alter Hase oder Neuling, und so dann im Idealfall auch positiv die Zukunft der Pflege mitzugestalten. Genau wie die gesamte Amboss Wissensplattform kann man Amboss Pflege 5 Tage einfach ausprobieren. Das ist komplett kostenlos und wenn es euch dann gefällt und ihr dabei bleiben möchtet, dann habe ich für euch einen Gutscheincode dabei. Der bietet 25% Rabatt aufs Jahresabo von Amboss Pflege und dann habt ihr Zugang zu aktuellen Handlungsempfehlungen, Medikamenteninfos, Notfallmanagement und natürlich auch zu Grundlagen wie Krankheitslehre, Anatomie und Physiologie. Der Code lautet Pflegezukunft, alles kleingeschrieben und in einem Wort. Und der Link, wo ihr den einlösen könnt, der lautet go.amboss.com/code-Pflegezukunft. Steht aber auch nochmal alles in den Shownotes. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist das denn in unseren Nachbarländern zum Beispiel oder in europäischen Nachbarländern? Es gibt ja immer so strahlende Vorbilder, die Skandinavier, man hört aber auch in England, in Frankreich würde es insgesamt besser laufen. Was machen die anders als wir?
Was die anders machen, ist, dass sie andere Qualifikations- und Verantwortungsstrukturen haben. Es gibt also Pflegefachpersonen, die sind sehr gut ausgebildet. In allen europäischen Ländern sind die Ausbildungen im Studierendenniveau. Wir haben Bachelor- und Masterstudierende. Die haben andere Verantwortungsbereiche in der Versorgung, auch in der Primärversorgung, die gemeinsam mit anderen sozialen Berufen und Medizinern Kommunen unterstützen, gerade im Bereich der Versorgung. Und da gibt es eben ganz andere Möglichkeiten für die Pflegenden und ein ganz anderes Ansehen des Berufes auch tatsächlich, weil es eben kein Beruf ist, der so wie in Deutschland traditionell an dem Arzt angebunden ist, sondern der sich frei entwickelt hat, frei gemeinsam neben der Medizin für die Versorgung sich entwickelt hat. Und das ist der große Unterschied. Also in anderen Ländern, wenn wir Primärversorgungszentren haben, arbeiten Pflegefachpersonen auch in Rettungsstellen oder in anderen Bereichen. Die teilen sich ganz klar die Aufgabenbereiche. Da weiß jeder, was er zu tun hat, nimmt die Patienten auf, kann die einsortieren, kann auch erste Diagnosen stellen. Da guckt jeder, was lernt wer. Der am Patienten ist, macht's. Und man weiß ganz klar, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze des anderen, wo kann der andere arbeiten. Das haben wir in Deutschland so nicht. Und was der große Unterschied ist in den Ländern, dass es eine zentrale Regelung der pflegerischen und medizinischen Versorgung gibt, die nicht in einer Föderalismusstruktur angelegt ist. Das ist jetzt für uns nicht nur ein Problem, das ist natürlich auch an vielen Stellen sinnvoll, aber wenn wir natürlich eine einheitliche Bildungsarchitektur für die Pflege aufbauen wollen, wenn wir Kammerstrukturen aufbauen wollen, dann ist man von Ländern abhängig und von politischen Haltungen und Meinungen und die sind nicht immer fachlich, sondern die sind oft auch strategisch und politische Haltung zur Pflege sind in der Regel nicht parteigebunden. Also zum Thema Pflegekammer, wir haben in Rheinland-Pfalz eine Pflegekammer installieren können, da gibt es eine SPD-Regierung und in Nordrhein-Westfalen, da gibt es eine CDU-Regierung und in Niedersachsen ist sie an der SPD gescheitert und in Schleswig-Holstein an der CDU. Also es gibt da unterschiedliche Situationen, was die Länder angeht und was das politische Gebaren angeht.
Also politische Hürden beschreiben Sie hier, gerade auch was die Etablierung eines einheitlichen Pflegebildes angeht. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass die Akademisierungsquote in unseren Nachbarländern generell höher ist als in Deutschland?
Die Akademisierungsquote in England zum Beispiel, die liegt bei 85% und in Schweden liegt die auch bei 80%. In Holland haben wir es ein bisschen anders verteilt, da haben wir so eine ähnliche Struktur, da gibt es eine Ausbildung, aber auch ein Studium. Da gibt es auch unterschiedliche Kompetenzzuteilungen für die einzelnen Berufe. Aber was es in allen Ländern gibt, wenn man in die Pflege einsteigt, auch in diese Assistenzpflege, dass man durch Weiterqualifikation in der Hierarchie der Kompetenz aufsteigen kann. Also nicht in der Hierarchie des Systems, sondern in der Hierarchie der Kompetenz und man dadurch mehr Handlungsfähigkeit bekommt, mehr Verantwortung bekommt, Da liegt das höher. Wir haben in Deutschland übrigens eine, ja, eine Akademisierungsquote von 2%, gut 2%. Und das ist natürlich, wenn wir darüber nachdenken, was da dran hängt. Da gibt es zu wenig Lehrstühle in der Pflege, die auch pflegewissenschaftliche Forschung machen, die für die Gesundheitsversorgung tatsächlich auch Wissen erforschen können. Wir haben die Situation, dass uns Lehrende fehlen, dass uns wissenschaftliche Mitarbeiter fehlen. Also dieser ganze Kompetenzerwerbsaufbau, den es in anderen Ländern gibt, den haben wir in Deutschland nur sehr schwach ausgeprägt. Und ein letztes dazu, der Wissenschaftsrat hat schon vor 20 Jahren gesagt, dass Deutschland zur Qualitätssicherung und zur Sicherung der Versorgung der Menschen in Deutschland mindestens 10-20% Akademisierungsquote in der Pflege anstreben müsste.
Würden Sie sagen, mit Akademisierung haben wir eine bessere Ausbildung in der Pflege?
Also die Ausbildung per se in der Pflege, die ist nicht schlecht. Das ist ja eine gewachsene Struktur. Und das Problem ist immer, wenn wir über Akademisierung sprechen, fühlen sich immer alle die, die nicht in den Studiengängen waren, immer so ein Stück weit zurückversetzt. Das ist überhaupt nicht unsere Intention, sondern was unsere Intention ist, ist, dass wir wissen, dass wenn man studiert, einen anderen Kompetenzerwerb einfach generiert, weil das ein völlig anderer Aufbau ist als in der Ausbildung. Das Output am Ende, das Können in der Patientenversorgung, das kann sehr ähnlich sein. Es ist aber eben unterschiedlich, so dass wir jetzt zum Beispiel vom Deutschen Pflegerat gerade in Auftrag gegeben haben an die Universität in Kiel beim Professor Wolfgang Gollenhobst, für uns eine einheitliche Bildungsarchitektur für die Pflege tatsächlich zu entwickeln, wo dann auch klar wird, was kann eigentlich wer? Was kann eine Master ausgebildete Pflegefachperson? Was kann eine ausgebildete Pflegefachperson? Was kann eine weitergebildete Pflegefachperson? Dass man die auch gut einsetzen kann und das bundeseinheitlich.
Das ist ja eine Schwierigkeit, ne? Wenn man das jetzt vergleicht mit der ärztlichen Ebene, hat man eine chefärztliche Ebene, oberärztliche Ebene, fachärztliche Ebene, Assistentinnen-Ebene. Ist denn in Ländern, wo die Akademisierungsquote höher ist, das auch so auf einen Blick dann zu sehen, wie die verschiedenen Kompetenzen in der Pflege verteilt sind?
Das ist natürlich ein interessanter Vergleich, den Sie da setzen, ne? Dass Sie sagen, da gibt es ganz klar, ne, wenn ich bestimmte Ränge erreicht habe in der Hierarchie eines Krankenhauses oder eines Unternehmens oder vor Ort, wie auch immer, dann weiß man auch ganz klar, der kann mehr als der andere, weil sonst wäre er da nicht. Davon gehen Sie ja mal aus oder gehen wir ja mal aus. Letztendlich wäre das analog genauso. Also ne, die Masterstudierten Kolleginnen haben natürlich eine ganz andere Kompetenzbreite als die Kollegin, die mit 17 in die Ausbildung geht und mit 20 Jahren rauspurzeln und erstmal noch einen beruflichen Weg tatsächlich hinter sich bringen muss. Was wir natürlich nicht haben, sind diese Strukturen, die Sie gesagt haben. Also es gibt noch nicht eine Einteilung, dass man sagt, wir brauchen hier eine Master und wir brauchen, weiß ich nicht, 5 Bachelor und 10 Ausgebildete und 20 Pflegefachassistenten. Sowas haben wir ja nicht, sondern sowas muss sich entwickeln. Wir sind jetzt gerade sehr, sehr am Anfang. Ganz interessant, morgen sind wir im Bundesgesundheitsministerium geladen. Sie haben ja vielleicht vom Pflegekompetenzgesetz auch schon gehört, was eben genau diese Kompetenzen ansprechen soll. Und da wird es darum gehen, auch nochmal mit der Profession Pflege zu überlegen, wie kann sich das ausgestalten? Und natürlich müssen wir auch in der Pflege, also die Pflegefachpersonen müssen natürlich auch untereinander überlegen, was wollen wir denn? Also wie wollen wir das aufbauen? Wie europäisch können wir das handhaben in dem traditionellen deutschen System? Ne? Also Pflege ist ein internationaler Beruf, der ist international definiert. Es gibt die WHO, die da ganz eindeutige Aussagen zu trifft, Erstzugang, Gesundheitsversorgung, Public Health Ansätze und so weiter. Dann gibt es den ICN-Kodex, also International Council of Nurses, wo ganz klar auch über das ethische Verhalten von Pflegenden Regeln geschaffen sind. Und wir wollen da natürlich andocken. Aber Pflege, wie gesagt, ist international, aber die Pflege in Deutschland wird deutsch gedacht in dem System. Und da haben wir schon einen kleinen Bruch.
Jetzt haben Sie so ganz grob angerissen, wie eine Hierarchieebene aussehen könnte. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben eine Masterebene, Bachelorebene, eine Ausbildungsebene und eine Pflegeassistenzebene. Was für Kompetenzen würden Sie in diesen verschiedenen Ebenen dann sehen? Wie sähe das aus, so ein beispielsweise viergliedriges Pflegehierarchiesystem?
Also im Bereich der Pflegeassistenz ist es Unterstützung bei stabilen Pflegesituationen. Das sind die Kolleginnen, die Ausgebildeten oder Bachelorstudierenden zum Beispiel auf der Station unterstützen und Menschen in stabilen Pflegesituationen auch selbstständig mal in der Schicht, zum Beispiel in der Langzeitversorgung, auch tatsächlich versorgen können. Die haben ja eine Ausbildung. In der Regel ist sie übrigens auch 2 Jahre weltweit. Die ausgebildeten Kolleginnen können schon in einem gewissen Rahmen auch bestimmte eigene Entscheidungen treffen, natürlich. Da geht es dann auch um die Kompetenzen, die wir definieren müssen. Wenn ich Berufserfahrung habe, zum Beispiel über Wundversorgungsmaterial, dann, wenn ich im Rahmen von Weiterbildungsstrukturen mir zum Beispiel weitere Kompetenzen aneigne. Also das ist so eher dieser Fächerweg, ne, dass ich dann eine Spezialisierung gehen kann, dass ich zum Beispiel diabetische Versorgung machen kann oder Wundversorgung im Schwerpunkt. Und hier wirklich auch tatsächlich, und das ist ja die Idee, wirklich eine Handlungsfähigkeit bekomme, selbstständig zum Beispiel auch Wundversorgungsmaterial tatsächlich zu verschreiben, aber auch Aufklärungsgespräche im Bereich der onkologischen Fachweiterbildung, Aufklärungsgespräche zu machen, ganz anders und in der Tiefe zu begleiten, als es uns heute möglich ist, weil wir ja zum Beispiel in Deutschland gar keine Aufklärung machen dürfen. Das obliegt dem Arzt. SAPV gerade zum Beispiel in der Versorgung.
Also spezieller ambulanter palliativer
Versorgungsdienst. Da funktioniert das zwischen den Kolleginnen, zwischen den Psychologen, zwischen den Pflegekräften, zwischen den Therapeuten, zwischen den Medizinern super, weil die wissen, wer am Patienten ist, der kennt alles über die Patientin oder Patienten und kann dann auch handeln. Das findet so in einem rechtlichen Graubereich statt, aber da ist das klar, sonst funktioniert diese Versorgung nicht. Und eigentlich ist das zu übertragen auch auf klinische Bereiche. Und der Bereich der Bachelor-Studierten und der Master-Studierten, das sind natürlich welche, die dann am Ende wirklich die Spezialisten sind in einem großen Bereich, die übergeordnete Strukturen erkennen, die Prozesse steuern. Zum Beispiel in der ambulanten Versorgung die Community Health Nurse, die in der Kommune agiert, die politisch auch aufgestellt ist, die mit den Behörden aufgestellt ist, die aber direkt auch vor dem beim Patienten ist oder beim Pflegebedürftigen ist und unterstützt, Statistiken macht, Unterstützung leistet, anleitet, Bachelor-Kolleginnen auch führt in der Versorgung selbst. Und das Spannende ist ja, ist jetzt gerade wieder auch eine Veranstaltung an der Uni Basel gewesen, wo nochmal auch verglichen wurde, was können eigentlich Community Health Nurses, was Sinn hat das eigentlich? Und da hat man zum Beispiel Ergebnisse festgestellt, dass es heißt, ne, die Hospitalisierungsrate ist in den Regionen, wo gute Community Health Nurses agieren, sehr viel geringer. Die Menschen wissen eher, wann sie in die Notaufnahmen gehen müssen, weil sie eine Versorgungsstruktur haben in der ambulanten Versorgung und andere Ansprechpartnerinnen. Es gibt tatsächlich kürzere Krankenhausaufenthalte, weil natürlich die nachsorgende Struktur ganz anders aufgestellt wurde. Wir haben niedrige Raten von Inkontinenz, von Dekubitus, von Depressionssituationen, von belastenden Situationen in der pflegerischen Versorgung treten sehr viel weniger auf. Und so könnte man weitermachen. Weniger Fixierung, weniger Stürze, sehr viel längerer Verbleib schwerst pflegebedürftiger und schwerst kranker in der häuslichen Versorgung. Das sind gesicherte Erkenntnisse im internationalen Raum. Und da wären wir doch eigentlich ein bisschen blöd, wenn wir diesen Weg nicht mitgehen würden.
Community Health Nurse haben Sie angesprochen. Könnten Sie uns vielleicht nochmal ganz allgemein erklären, was es damit auf sich hat? Das ist jetzt ein Begriff, der vielleicht nicht allen geläufig ist.
Das ist ein internationaler Begriff. Da merkt man schon, wie schwer wir uns in Deutschland so mit dem internationalen System tun. Ja, also im internationalen System haben wir die Studierten und das sind dann tatsächlich die Bachelor-Studierten und dann haben wir die APNs, Advanced Practitioner Nurses. Das sind die, die auf der Master-Ebene das Fach studieren, ähnlich wie ihre Facharztbereiche. Nur bezieht sich das eher auf Setting-Bereiche. Also die Community Health Nurse ist für den Bereich der ambulanten Versorgung zuständig. Dann haben wir aber auch tatsächlich die APNs, die zum Beispiel im Schwerpunkt in der Klinik arbeiten und sich da auch nochmal spezialisieren mit anderen Berufsabschlüssen, wo zum Beispiel die Pain Nurse oder auch die Cancer Nurse hier drunter fallen, ne, die alle einen Masterabschluss haben und alle befähigt sind, wirklich zu diesem prozesshaften Denken, zum steuernden Denken und eben auch gemeinsam mit der Medizin und mit den Therapeutinnen, die ja auch akademisch qualifiziert sind in den anderen Ländern, ganz andere Versorgungsstrecken aufzubauen. Das alles obliegt in Deutschland dem Arzt und hat natürlich einen Effekt, wenn die anderen Gesundheitsfachberufe das so nicht ausüben können. Einmal in die Gesundheitsfachberufe hinein. Ich habe mit dem Schwerpunkt auch auf der onkologischen Station gearbeitet, wäre total gerne da geblieben. Ich habe die Arbeit geliebt. Aber ich wollte viel mehr Verantwortung übernehmen. Ich wollte steuern. Ich wollte auf gleicher Augenhöhe mit Ärzten sein. Ich wollte studieren. Ich konnte das gar nicht. Ich habe 89 gelernt. Also was blieb mir? Ich bin dann in die Pädagogik gegangen, um dann Pfleger auszubilden, damit ich irgendwie eine andere Verantwortung übernehme. Hätte ich damals studieren können, wäre ich auch heute noch in der direkten Versorgung und wäre vielleicht eine Advanced Practitioner Nurse in einer klinischen Einrichtung.
Das wäre also ein doppelter Vorteil. Durch diese Kompetenzen würde das medizinische System, natürlich auch das ärztliche, entlastet werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde der Beruf der Pflegekraft attraktiver werden.
Und es gäbe noch einen dritten Effekt. Wir hätten eine sicherere Versorgung in der Zukunft bei der demografischen Entwicklung, in der wir stecken, weil wir am Ende sagen können, dass mit dem Bewusstsein auch der Verantwortung der Berufe jeder, der am Patienten ist, auch handeln kann. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel von einer Kollegin in der ambulanten Versorgung, die dann auch sagt, Mensch, pass mal auf, ich kenne noch die Leute, die ich versorge. Dann gehe ich in die Häuslichkeit und dann erlebe ich jemanden, den ich seit 5 Jahren betreue, der fiebert. Da kann ich doch erkennen, ist das jetzt erstmal eine fiebrige Erkältung oder wächst sich das zu was anderem aus oder muss ich mir Sorgen machen, weil es eine Fieberentwicklung ist, die man so nicht eingesehen hat. Und dann sage ich, dann weiß ich doch, wann ich den Arzt konsultiere, weil es eben eine Unsicherheit gibt. Wenn ich auch unsicher bin, dann konsultiere ich den Arzt mit meiner Kompetenz, hier komme ich nicht weiter. Und das kann man ja bei vielen anderen Sachen machen. Wenn ich Wundversorgung mache, wirklich auch zu sagen, Mensch, ich begleite hier eine chronische Wunde, die sieht gut aus, aber mit einmal setze ich da einen Keim drauf, den kann ich auch noch einschätzen. Aber irgendwann ist es so weit, dass man sagt, man muss hier mal gemeinsam drauf gucken mit einem Kollegen aus der Medizin. Dann ist das ja in der Kompetenz, die man dann erwirbt, auch mit drin. Und ich glaube, darum muss es gehen. Ich sage mal, es geht gar nicht um Wegnehmen oder Abgrenzen, sondern es geht wirklich tatsächlich um gemeinsam Versorgung neu zu denken. Und da spielen natürlich die Physiotherapeuten, die dann auch in der Häuslichkeit vielleicht sind oder auch auf der Station sind und was sehen. Natürlich sollen die da auch dazu befähigt werden, ihre Dinge, die sie können, Erstzugänge zu Physiotherapeuten, im europäischen Ausland eine Selbstverständlichkeit. Das ist in Deutschland gar nicht denkbar. Und da gibt es ja manchmal schöne Konstrukte zwischen Orthopädin und Physiotherapeutin, die sich schon lange kennen und sagen, nee, mach mal, mach mal, mach mal. Was wir da an Wegen sparen könnten, ja, das wäre schon gut.
Jetzt ist es ja so, Zeit ist knapp, sowohl in der Pflege als auch in der Ärzteschaft. Manchmal ist es ja nun so, dass wenn neue Kompetenzen hinzukommen sollen, das auf der einen Seite Widerwillen auslöst, weil man sagt, was sollen wir denn noch alles machen? Auf der anderen Seite spielt natürlich auch immer die Abrechnung eine Rolle. Das kann natürlich auch immer eine Sorge sein, wenn ich das jetzt abgebe in diesem Entlohnungssystem, wie es im Moment ist, fällt mir ein großer Punkt weg und dann kann ich vielleicht gar nicht mehr rentabel arbeiten und muss dicht machen. Wie sieht's denn in dieser Hinsicht aus?
Vielleicht doch noch ein Punkt zum Thema Ressourcen.
Ja, klar.
Also es ist so, wenn wir dazu befähigt würden, zum Beispiel in der Klinik bestimmte Handlungen selbstständig zu machen, dann würde man nachts zum Beispiel die Kollegen gar nicht rausklingeln müssen, weil man zum Beispiel ein Medikament ansetzen könnte, was dann in einer Medikamentengruppe besetzt ist. Da spart man tatsächlich Wege zwischen den verschiedenen Disziplinen, Medizin, Pflege und Therapeutin. Und viel prekärer ist das tatsächlich in der ambulanten Versorgung, weil ich eben nicht immer zum Arzt rennen muss, um meine Karte durchzuziehen, damit ich einen Attest bekomme oder eine Verordnung bekomme für ein Heilmittel oder ein Hilfsmittel, was ich brauche für eine Versorgung. Und da sind wir aber dann beim Leistungsrecht, da haben Sie recht. Wer soll das bezahlen? Und die Kassen haben ja auch ganz große Sorgen damit. Deswegen müssen wir die in den Überlegungen auch mit an Bord holen, weil natürlich damit auch verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Also wer verschreibt was? Die Sorge, dass man mit einmal viel mehr verschrieben bekommt, weil vielleicht eine andere Berufsgruppe da drauf guckt. Das muss man natürlich anschauen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, weil ich denke, dass wir genauso kompetent gerade in der pflegerischen Versorgung auch arbeiten können und unterstützen können und auch wissen, wie es geht. Aber tatsächlich müssen wir das Leistungsrecht an der Stelle anpassen. Das ist ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Das ist auch ein Teil des Pflegekompetenzgesetzes. Wie können wir tatsächlich abrechnungsfähig werden im System? Die Mediziner haben ein sehr umfangreiches System dazu aufgebaut, gerade in der ambulanten Bereich, aber auch natürlich im Krankenhausbereich. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, da nochmal alles ein bisschen auf den Kopf zu stellen und das vielleicht wirklich nicht an den Berufsgruppen auszurichten, sondern an dem Patienten oder an dem Pflegebedürftigen.
Ich würde gerne nochmal auf die Abrechnung zu sprechen kommen, auf eine andere Dimension dieses Themas. Wenn wir jetzt Kompetenzen neu verteilen, dann heißt das ja auch, dass sich was ändern wird in der Abrechnung. Und für manche Praxen ist es jetzt schon alles andere als einfach. Und so gut das klingt, dass jetzt jemand anderes zum Beispiel für die Wundversorgung zuständig ist, die Pflege beispielsweise, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt manche ärztliche Kolleginnen und Kollegen sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gerne abgeben würde, denn dann kann ich es ja auch nicht mehr abrechnen.
Also es ist nur eine bestimmte Menge Geld im System, das stimmt. Aber wie gesagt, wir reden ja hier über eine demografische Situation, wo wir gerade in der ländlichen Region auch zum Teil gar keine ÄrztInnen mehr haben. die irgendwas verschreiben oder abrechnen könnten. Und da natürlich zu sagen, also da machen wir große Kommunen, wo es an der einen Stelle eine Pflegefachperson, also eine Community Health Nurse gibt und an der anderen Stelle ein Mediziner und die treffen sich an den Stellen, wo sie sich treffen müssen und ansonsten haben sie Freiheit und können auch abrechnen. Da geht ja niemandem was verloren. Und wenn ich mir, ich sag mal, die Wartelisten, wenn ich zum Hausarzt gehe, angucke, wann ich nicht sozusagen Kopf unterm Arm trage und notfallmäßig da zur Tür rein muss, sind es zum Teil Monate, die man auf einen Termin warten muss. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass hier abgegeben werden kann. Also dann muss man mir das System nochmal vielleicht erklären, wie die Kosten zustande kommen. Aber ich glaube nicht, dass den Ärzten hier Patientinnen verloren gehen.
Können wir es vielleicht mal genau konkretisieren? Welche Kompetenzen sollten auf die Seite der Pflege kommen?
Also zum einen natürlich die Handlungskompetenzen. Ne? Wir haben ja schon in den letzten 20 Jahren immer wieder Modelle gehabt, wo es um Übertragung von, wie es so schön heißt, ärztlichen Aufgaben an die Pflege ging. Da fällt der Diabetes rein, die Demenzversorgung, die Wundversorgung. Und diese Modelle sind ja niemals in die Fläche gekommen, weil es eben daran scheiterte, dass die Sozialgesetzgebungs- und die leistungsrechtlichen Strukturen das nicht abgenommen haben. Man landete am Ende immer wieder beim lieben Kollegen Arzt in der Praxis und musste sich dort absprechen, weil es eben nicht selbstständig war. Und das bedeutet hier wirklich eine Handlungsfähigkeit zu bekommen, die man selbstständig ausüben kann. Es gibt als weiteren Punkt, wo wir sagen, wo man sehr viel Bürokratie sparen könnte, ist in der Einschätzung der Pflegestufen oder der Pflegegrade. Dass die Menschen, die zu Hause sind, aber auch im Pflegeheim sind, dass natürlich die Pflegefachpersonen, die jeden Tag mit den Pflegebedürftigen arbeiten und mit denen leben, dass die diese Einstufung vornehmen. Da gibt es dann immer gleich einen großen Aufschrei, da gibt es einen Interessenkonflikt. Ich habe persönlich als Profession Pflege keinen Interessenkonflikt in dem Moment als Pflegefachperson. Ich bin ja nicht die BWLerin des Hauses, sondern ich stufe die Pflegebedürftigkeit des Menschen ein. Und das kann meine Profession, das kann eigentlich niemand anderer außer wir. Von daher ist es aus unserer Sicht schon immer schräg gewesen, dass der MD Menschen schickt, die das tun, ja, aus einer externen Sicht und dann immer so eine Momentaufnahme bekommen. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine eigenständige Vertretung der Pflege in Deutschland, damit auch die Bevölkerung, aber auch die anderen Gesundheitsberufe Ansprechpartner haben. Also ihr Kammersystem in der Medizin. Da streiten sie sich auch drüber, ob es schön ist oder nicht. Aber niemand käme auf die Idee, erstmal sie zu befragen von der staatlichen Seite, ob man, also ich weiß nicht, ob in irgendeine Landesvertretung oder Landesregierung schon mal auf die Ärztekammer zugegangen ist und gesagt hat, wir fragen sie mal, ob sie ihre Ärztekammer überhaupt wollen. Und wenn sie die nicht wollen oder wenn nicht mindestens 60% dafür sind, dann schaffen wir ihre Ärztekammer ab. Ist noch keiner drauf gekommen. In der Pflege ist es in den letzten Jahren permanent so gewesen, dass immer der Spruch gesagt wird, die Pflege muss das auch wollen, die Kammer. Die Ärzte haben es auch nicht gewollt, das hat der Kaiser eingeführt. Aber das war ja sinnvoll, dass es eingeführt wurde, weil es um die Versorgung geht. Und es geht ja um die Übertragung öffentlicher, rechtlicher Aufgaben an die Kammern. Die sind ja nicht zum Selbstzweck dazu, sondern zum Versorgungszweck. Und genau dasselbe ist ja in der Pflege so. Und wir müssen Aufgaben übertragen und das ist eine rechtliche Struktur, in der Pflegenden sich tatsächlich committen müssen. Das fehlt uns. Das fehlt uns auch auf der Bundesebene. Da haben wir den Deutschen Pflegerat, der aus dem Engagement der Ehrenamtlichkeit, das ist ein Ehrenamt, das, was ich mache als Präsidentin. Und diese ganze Ehrenamtlichkeit ohne eine Struktur im Hintergrund, wie es eine Kammer liefern kann, ist eine Zumutung, das muss man wirklich sagen. Und wir haben immer wieder die Situation, dass Pflegefachpersonen auch immer wieder in Konflikt mit ihren Arbeitgebern geraten, die dann sagen, du wirst eben nicht freigestellt, das ist uns zu politisch, du gehst nicht raus. Das, was du vielleicht für die Pflege einforderst, ist nicht unsere Haltung als Haus oder als Pflegedienst, was auch immer. Und da haben wir ein großes Problem. Also diese Aufgabenübertragung von der Bundes- und von der Länderseite muss kommen in eine vernünftige Struktur. Und dann kann man auch über Arbeitsbedingungen und auch über den Scope of Practice. Also am Anfang haben Sie gefragt, was ist denn Pflege? Wir haben in Deutschland keine Berufeordnung für die Pflege. Keine gültige. Und das ist wirklich für ein Land wie Deutschland erbärmlich, dass wir keine Struktur haben, in denen Pflegenden eine Berufeordnung und eine Scope of Practice für die Versorgung gestalten können, die dann auch staatlich akzeptiert und abgenommen wird. Das ist bitter.
Das heißt, staatlicherseits ist gar nicht festgehalten, was zum Pflegeberuf gehört und was nicht.
Nee, wir haben ja gesetzlich ganz verrückte Definitionen von Pflege. Es gibt ja in Deutschland diese Behandlungspflege, ne? Das ist die Behandlungspflege, die zum Beispiel im SGB 11, also im Pflegeversicherungsgesetz, formuliert ist, wo man quasi Behandlungspflege aus dem SGB 5 dann im Bereich des SGB 11 macht, also Wundverband, alles das, was irgendwie mit medizinischer Versorgung zu tun hat. Das Sozialgesetzbuch 11, die Pflegeversicherung, regelt im Grunde nur die Finanzierung. Da steht keine Definition von Pflege. Das denkt man immer so. Da steht drin, dass Pflege der Wirtschaftlichkeit angemessen zu praktizieren ist und wie die Pflegegrade sind. Wir haben im Pflegeberufgesetz natürlich definiert, was die Aufgaben der Pflegenden sind. Da sind auch die Vorbehaltsaufgaben im Paragraphen 4 des Pflegeberufegesetzes definiert. Das ist jetzt genau die Diskussion, in der wir stecken, Kompetenzen zu bekommen. Was ist der Vorbehalt in diesem Pflegeprozess, in dem wir arbeiten? Daran sattelt es jetzt auf, aber das beginnt jetzt eben erst. Aber wir haben nicht mehr darüber hinaus so eine Abstimmung und wir haben eben auch keine Orte, an denen wir das in der Pflege gut diskutieren können.
Okay, also das ist ein großes Feld auf der politischen Ebene. Können wir nochmal so richtig auf die Ebene am Patienten, an der Patientin kommen? Welche Kompetenzen, die aktuell noch in der Ärzteschaft liegen, sollen denn künftig, Sie haben ein paar schon angesprochen, Wundmanagement oder zum Beispiel Medikation im Nachtdienst, was soll denn noch von der Ärzteschaft rüber Richtung Pflege gehen?
Na, im Grunde all das, was zum Pflegeprozess gehört. Ich gehe an den Patienten ran, ich versorge jemanden in der ambulanten Versorgung. Die Einschätzung des Patienten, wenn ich sehe, der braucht Heilmittel, der braucht unterstützende Maßnahmen, dann kann ich das anordnen. Ich kann Vernetzung in die Kommune schaffen, um den zu unterstützen. Ich leite den durchs Gesundheitssystem. In der Klinik selber muss natürlich dasselbe gelten. Also ich kann ja so eine Verantwortung, zum Beispiel einen Wundverband selbstständig zu managen, nicht nur sagen, das darf die Pflegekraft in der ambulanten Versorgung, aber im Krankenhaus muss es der Chirurg machen. Das geht aber nicht. Sondern das muss natürlich dann für alle übertragen werden. Und ich denke auch, ich gehe jetzt mal wieder auf die onkologische Versorgung zurück. Wenn jemand chemotherapeutisch behandelt wird, dann wissen wir, welche Nebenwirkungen auftreten. Wir wissen, welche Situationen entstehen. Wir wissen, wie wir die Familienmitglieder mit einbeziehen sollten, müssen. Wir wissen, wie wir gemeinsam mit den Disziplinen zusammenarbeiten und hier eben aufklärend zu wirken, in den Gesprächen dabei zu sein, die Medikamente zu erklären, an der Seite zu stehen. Jetzt sagen viele bestimmt, na, machen Sie doch die Pflegekräfte. Was ist denn das Problem? Ja, sie machen es, aber es ist nicht abgebildet in unserem Kompetenzbereich. Und wir sind abhängig davon, ne, wenn ich einen Chefarzt habe, der es nicht will, der sagt, hier erklärt keine Pflegefachperson irgendwas auf, dann wird es auch nicht passieren. Und da geht es auch gar nicht um Trennung. Wenn der Arzt es macht, macht es der Arzt. Aber die Pflegefachperson kann eben auch aufklärend wirken. Bis zu einem bestimmten Grad, wenn es dann um, weiß ich nicht, die Anordnung zum Beispiel des Medikamentes geht, dann sind wir da raus. Darum geht es uns gar nicht. Sondern wirklich dann der Schritt, vielleicht um es mal ganz plakativ zu sagen, immer wenn der Arzt quasi nicht am Patienten steht, dann sind wir sozusagen dran. Und dann wäre es schön, wenn die Sachen, die wir dann machen, eigenverantwortlich auch ausüben können, ohne aus der Tür rauszulaufen und dann immer wieder eine Frage zu stellen für Dinge, die wir können.
Weil Sie jetzt eigenverantwortlich sagen, können wir da vielleicht auf die Verantwortlichkeit tatsächlich nochmal reingehen? Es geht ja auch in der Medizin häufig genug um eine rechtliche Verantwortlichkeit, wenn man selbstständig Entscheidungen trifft. Wie würde das aussehen, wenn mehr Kompetenzen Richtung Pflege gehen würden?
Also die haftungsrechtliche Frage ist eine große Frage. Und in den Diskussionen mit den MedizinerInnen ist es auch so, dass es auch immer wieder die Frage ist, die am meisten bewegt. Wir sind in einem Netzwerk, wir haben ein Rückhaltenetz, wir haben unsere Versicherungen, wir sind sozialrechtlich abgesichert, das seid ihr in der Pflege nicht. Ja, das stimmt, das sind wir noch nicht. Aber ich glaube, genau das ist zu entwickeln, wenn wir über neue Aufgaben tatsächlich auch sprechen. Das mag schwer sein in der gesetzlichen Umsetzung, aber es hat ja bei den Medizinern auch geklappt. Und in den Public Health Ansätzen, ne, wirklich Gesundheitssorge an die Bevölkerung ranzutragen, einen viel größeren Raum an Versorgung aufzumachen, das kann ja eine Berufsgruppe wie die ÄrztInnen oder nur die Pflegefachpersonen, die können wir ja gar nicht leisten alleine, sondern das müssen wir zusammen machen.
Vielleicht gucken wir uns einfach diese Community Health Nurse einmal an. In Norwegen wird das ja zum Beispiel schon praktiziert. Könnten Sie uns da vielleicht einfach mal mitnehmen? Was machen Community Health Nurses dort?
In der Regel sind Community Health Nurses in regionalen Versorgungszentren. Die haben da ihre Praxen und werden genauso besucht wie Ärztinnen eben auch. So. Da gehen dann die Menschen aus der Kommune hin und die haben ein Problem. Von der Schwangerschaftsberatung bis hin zur Versorgung der alten Mutter, die zu Hause in der Pflegebedürftigkeit ist, sind es Ansprechstellen für pflegerische Betreuung oder für Familienfürsorge. Wir haben ja gerade auch den Bereich zum Beispiel Schulgesundheitspflege oder auch andere Dinge. Also die wirken in der Kommune einmal in ihren Praxen, in ihren kommunalen Zentren, Versorgungszentren. Sie wirken aber dann auch in die Bevölkerung hinein. Das ist ja dieser Public Health Ansatz, wo dann in der Schulgesundheitspflege unterstützt wird, wo im Bereich der Behörden unterstützt wird, was es braucht, wo Statistiken gemacht werden, aber gleichzeitig eben auch die pflegerische Praxis, hier zu sagen, was brauchst du, wie kannst du länger zu Hause bleiben, wie können wir dich unterstützen. Gibt es auch Netzwerke innerhalb der Häuslichkeit, die man aufbauen kann? Gibt es Gemeinden, die da unterstützen? Das alles macht die Community Health Nurse. Also es ist eher ein medizinischer Versorgungscharakter mit einem hohen sozialen Anteil.
Also einmal, sie schafft Gesundheitskompetenz, das habe ich jetzt gehört. Also in die Schulen geht sie vielleicht rein und erklärt den Kindern oder vielleicht auch den Eltern, wie man, ich sag mal, umgeht, wenn Husten oder Fieber, ich weiß nicht, wie kann man.
Zum Beispiel.
Okay, genau. Alles klar. Und dann hat sie eine Art Praxis, wo PatientInnen hinkommen. Mit was für Beschwerden kommen die da in Norwegen zu einer Community Health Nurse?
Na, in den kommunalen Versorgungszentren sind nicht nur Community Health Nurse, sondern da sind auch MedizinerInnen. Und normalerweise sind die Einfallstore, die gehen über die Pflegefachpersonen, die dann im Grunde dahinter steuern und sagen, bei dir bin ich jetzt überfragt, du gehst jetzt mal eher zum Mediziner, der muss dich mal angucken. Aber ich sage jetzt mal so kleine Bagatellen oder auch die sozialpflegerische Komponente, ne, wo man merkt, ach Mensch, jetzt kommt die Frau Müller zum 100. Mal. Das landet dann bei der Community Health Nurse und entlastet an der Stelle die Ärzte, baut aber gleichzeitig die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung auf und sorgt für eine Sicherung der Gesundheitsversorgung. Und das ist ja das, was wir auch, wie gesagt, in den Untersuchungen feststellen. Die Menschen fühlen sich in den Regionen, wo solche kommunalen Versorgungszentren sind, von der Gesundheitsversorgung her gut aufgestellt. Da braucht es nicht immer das Krankenhaus am Rande der Stadt.
Das würde ja dann wahrscheinlich auch Notaufnahmen entlasten, ne? Das sind ja häufig genug die Vorstellungsgründe, genau sowas. Fieber.
Genau so ist es. Also gerade Notaufnahmen erfahren eine große Entlastung, weil es eben neben der Notaufnahme eine andere offene Stelle gibt, wo ich hingehen kann.
Und in Deutschland könnte dann zum Beispiel auch so eine Community Health Nurse in den Bereitschaftspraxen sein? Oder wie würde man sich das vorstellen? Oder selbst so Gesundheitszentren aufbauen?
Na, wir haben ja mit dem Krankenhausstrukturreformgesetz haben wir ja die Situation, dass das am Anfang auch angedacht war, ne? Dass man in diesen sogenannten Level 1i-Häusern, da will ja der Gesundheitsminister Lauterbach eine Struktur schaffen, die dem ähnelt, was wir gerade besprochen haben in Norwegen, wo eben verschiedene Menschen arbeiten. Das kann auch von Pflegenden geleitet werden, das kann aber auch vom Mediziner geleitet werden, nämlich wirklich Versorgungszentren, wo ich hingehen kann mit meinen Beschwerden, mit meinen Fragen und Antworten kriege aus den verschiedenen Berufsgruppen heraus. Und dieses Ankommen, das muss natürlich neu gelernt werden. Wie bündeln wir das oder wie teilen wir die auf? Aber genau das ist ja die Idee von solchen Level 1i-Häusern, wo man dann auch vielleicht mal 2, 3, 4 Nächte bleiben kann, um was zu beobachten, bevor man sie in die Uniklinik schickt. Ja, also da gibt es ja Unterschiede.
Das wäre ein langfristiges Ziel. Wie wäre das denn aber kurz- und mittelfristig? Also wenn wir jetzt Beispiel Community Health Nurse in die Richtung anfangen würden auszubilden, dann hätten wir ja jetzt auf dem Pflegemangel drauf, der aktuell schon besteht, noch weniger Pflegekräfte direkt am Patienten oder an der Patientin.
Aber gehen die denn weg von der direkten Versorgung? Also die Studierten bleiben ja in der Versorgung.
Genau, aber eine Pflegekraft, die jetzt natürlich in der Schule Gesundheitskompetenzbildung unterrichtet, ja. Das ist natürlich super in 20 Jahren, ne? Aber es fehlt natürlich jetzt in den kommenden 20 Jahren.
Oder man kann auch anders argumentieren, dass man sagt, die Kollegin, die 20 Jahre im Feld war und gesagt hat, so jetzt kann ich hier auf der Station nicht mehr, ich bin mal durch, aber ich habe ein großes Erfahrungswissen und jetzt gehe ich mal in die Schulgesundheitspflege. Dann haben wir natürlich echt eine gewinnende Situation für alle Beteiligten. Die Kollegin geht nicht raus aus dem Beruf oder hört auf oder macht was anderes, sondern sie bleibt und schafft Gesundheitskompetenz. Also viele Junge gehen direkt in diese studierten Masterstudiengänge, Community Health Nurse oder auch APNs, die gehen ganz direkt so Karrierewege zur Versorgung. Aber so eine, wo man Erfahrungswissen braucht, da haben wir auch einige, die wirklich dann nach 20 Jahren nochmal sagen, Mensch, jetzt bin ich 40, jetzt sind die Kinder raus, es gibt irgendwie berufsbegleitende Studiengänge. Das mache ich jetzt nochmal und dann wechsle ich mein Arbeitsfeld. Also ich glaube, das ist eher eine Chance, Menschen zu halten, weil Das wissen Sie auch. Also wer von uns arbeitet noch 40 Jahre immer an demselben Arbeitsplatz? In der EU gibt es die Zahl, dass jeder mindestens 3 berufliche Ausbildungen abschließt. Das heißt, jede Pflegefachperson nach der Ausbildung oder im Studium wird noch 2 weitere im Durchschnitt machen. Und dann wäre es ja schön, wenn sie eine Möglichkeit hat, in der pflegerischen Versorgung zu bleiben. Von daher ist es, glaube ich, eher ein Gewinn. Und je höher die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung ist, umso besser können die Menschen sich auch um sich selbst kümmern.
Ich denke, alle, die jemals einen Nachtdienst in der Notaufnahme verbracht haben, würden das unterschreiben.
Ganz genau.
Ich würde noch gerne eine Frage zu möglichen Fehlern stellen. Jetzt ist es ja so, wo Medizin gemacht wird, da passieren Fehler. Das ist ganz allgemein so. Wir haben da auch eine Podcast-Folge, wenn ihr reinhören wollt. Ärztliche Denkfehler, vom Bias zur Fehldiagnose. Kennt man denn Zahlen aus Norwegen zur Fehlerquote? Sind die Leute insgesamt besser versorgt?
Na, das, was ich vorhin angesprochen habe, ne, weniger Stürze, weniger Inkontinenz, weniger Depression, das sind jetzt keine Fehler in dem Sinne. Sie haben gesagt, Mediziner machen Fehler, Pflegende machen auch Fehler. Da nehmen wir uns nichts. Und das ist natürlich wichtig, dass genau dieselben Instrumente installiert werden, genau um diese Fehler zu finden oder die Gefahrenstellen zu finden. Wir wissen, dass je höher qualifiziert Pflegefachpersonen sind, umso besser ist die Versorgungsleistung, umso geringer ist die Mortalitätsrate, umso schneller ist der Genesungsweg. Da gibt es so viele internationale Studien zu. Das können wir ja auch nicht mehr ignorieren für Deutschland.
Ich frage so konkret, weil es ist ja so, es gibt ja Symptome, Schwindel beispielsweise, das kann ja von einem psychosomatischen Problem bis hin zu einem akut lebensgefährlichen Problem geben. Eine riesige Range, alles das gleiche Symptom. Und da stelle ich es mir schwierig vor, jetzt ohne ein humanmedizinisches Studium einschätzen zu können, wie ist jetzt dieser Schwindel zu bewerten? Was mache ich jetzt mit dieser Person?
Da bin ich total bei Ihnen. Und genau das ist aber die Kompetenz, die die Community Health Nurse auch hat, die genau das weiß, die Menschen kennt, die da kommen und die bei einem Schwindel den Arzt ja quasi mit unter dem Dach hat und dann eben weiterlenken kann und sagen, na, das kann ich jetzt nicht einschätzen oder einordnen, gehen Sie mal eine Tür weiter. Als Beispiel, eine alte Dame kommt, die ihre Blutdrucktabletten hat und ich messe den Blutdruck und der ist niedrig und ich kenne die schon 20 Jahre und die kommt dahin, dann kann ich davon ausgehen, dass man vielleicht da nochmal hingucken kann oder dass es eben was Bekanntes ist, ne? Oder die eben ein paar Kilo abgenommen hat und man an der Einstellung der Medikamente was ändern muss. Und auch da dann auch wieder zu sagen, na, gucken wir uns mal eine Woche noch an, wenn nicht, gehen sie auch zum Arzt, schauen wir mal. Also das sind all die Dinge, wo die Kompetenz eben auch bei den Pflegefachpersonen ist, zu entscheiden, wann ziehe ich eine andere Profession hinzu. Das ist ja auch in eine andere Richtung. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der mit starken Rückenbeschwerden zu mir kommt, dann kann ich auch erstmal sagen, Mensch, geh doch mal zum Physiotherapeuten, der guckt sich das mal an und wenn er das nicht einschätzen kann, dann schickt er den Patienten zum Orthopäden. Und das haben wir auch in den Berufen bei den Erstzugängen der Therapeutin. Viele können das ja einschätzen. Die Kollegin, die bei mir die Logopädie-Schule zum Beispiel am Bildungscampus leitet, die sagt immer, weißt du, Christine, wenn ein Stotterkind zu mir kommt, dann kann ich doch aufgrund meiner Kompetenz erkennen, ist das ein ganz normales Stotterkind oder liegt da eine anatomische Anomalie vor? Und wenn ich das erkenne, dann bin ich fertig sozusagen mit meiner Arbeit, dann schicke ich das Kind und die Mutter weiter. Aber bis dahin habe ich ungefähr 20 Kinder gehabt, die mussten nicht zum HNO gehen, sondern die konnte ich behandeln. Und diese Ressourcen, die da in unserem System stecken, wenn wir die Kompetenzen wahrnehmen, die unsere Berufe haben, heute schon, auch die Ausgebildeten, und morgen, wenn sie dann studiert haben, noch mal viel mehr. Und dass es eine Begleitung und ein Aufwachsen braucht dieser Kompetenzen und zwar ein gutmütiges und nicht ein verurteilendes oder geringschätzendes, dann, glaube ich, haben wir eine gute Möglichkeit, wirklich in der Zukunft Versorgung zu sichern. Hätten wir damit vor 20 Jahren angefangen, wo könnten wir heute sein?
Irgendwo zwischen Oslo und Berlin, nehme ich an, so oft wie wir heute über Norwegen sprechen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage dazu. Wie geht's denn den norwegischen Pflegenden damit? Ächzen die eher unter dieser Mehrbelastung oder sind die eher glücklicher?
Die sind gar nicht mehr belastet. Das ist ja eine spannende. Also die haben andere Aufgaben oder beziehungsweise ihre Aufgaben sind nicht überschüttet mit anderen Dingen wie Doppelwege oder andere Sachen. Da werden ja Sachen gespart. Tatsächlich gibt es Zufriedenheitsbefragungen bei den Kolleginnen, die sind mit ihren Aufgabenprofilen sehr viel zufriedener als die Kolleginnen in Deutschland. Was die Arbeitsbelastung angeht, sind sie nicht viel zufriedener, weil die haben genauso eine demografische Entwicklung wie wir. Aber die Handlungsfelder, Die sind bei denen im Plus. Und übrigens auch noch ein interessanter Aspekt, die ausländischen Kolleginnen, die aus der Pflege zu uns kommen, die verlassen uns ja genau aus diesem Grund, dass sie die Kompetenzen, die sie in ihren Ländern ausüben können, bei uns nicht ausüben dürfen. Und auch so eine Situation, wenn wir in unsere Anpassungsqualifizierungslehrgänge unserer Kollegin gehen, dann fragen die uns wirklich, wo muss ich mich registrieren hier? Wo muss ich meine Berufsurkunden vorlegen? Wo muss ich eintreten? Und wir sagen immer, muss man in Deutschland nicht, muss man in Deutschland nicht. Und das fässt die an. Da sind die total betroffen und sagen, wie, hier will gar keiner in Deutschland wissen, dass ich hier als Pflegende arbeite? Und das macht die so betroffen, weil die das als eine Geringschätzung empfinden. Das ist für die gar keine Belastung, wie wir das hier immer interpretieren, dass wir kontrolliert würden. Das ist völliger Quatsch. Und die sagen, ich habe einen so wichtigen Beruf, dass der Staat wissen will, dass ich diesen Beruf habe und dass ich ihn ausübe und dass der staatlich gesteuert ist. Das fasziniert mich wirklich immer in unseren Anpassungslehrgängen, mit welcher Irritation die damit umgehen.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, ne? Also wenn man jetzt gerade die Facharztprüfung abgeschlossen hat und dann möchte davon überhaupt niemand etwas wissen und es ist überhaupt nicht wichtig und ändert auch nichts an der eigenen Kompetenz. Ich glaube, das würde viele Leute stören.
Ja, und sie dann auch keine eigene Praxis aufmachen können oder bestimmte Sachen nicht machen können und nicht versorgen können. Da braucht man den Beruf nicht lernen. Und das ist der Effekt. Also die wirklich ganz viel Verantwortung übernehmen wollen, die wirklich gut da in das Geschäft einsteigen wollen, in die pflegerische Versorgung, die können das nur sehr begrenzt.
Und Sie sagen, aus diesem Grund kehren dann auch einige KollegInnen, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten, Deutschland dann wieder den Rücken.
Absolut, gehen wollen. Definitiv. Also die gehen entweder weiter oder sie gehen zurück oder sie kommen in dem Wissen, dass es so ist. Manche, die reden ja untereinander und tauschen sich aus, auch in ihren Communities. Und die planen dann wirklich auch so eine Situation, dass sie sagen, okay, ich kann in Deutschland eben ganz gut Geld verdienen. Also mehr als in meinen Ländern. Das ist tatsächlich auch noch ein bisschen in Europa nicht, aber tatsächlich in Brasilien oder auch in anderen Vietnam oder in anderen Ländern, dass sie dann sagen, ich komme für 4-5 Jahre und dann gehe ich wieder zurück. Also lohnt sich das überhaupt, wenn wir das machen? Und unsere Kolleginnen auf den Stationen oder in der ambulanten Versorgung, die sind ja auch gefordert, die immer wieder fremdsprachigen Kolleginnen tatsächlich ins Arbeitsfeld einzuführen, in dieses System einzuführen. Also da ist ein bisschen ein Huhn-Ei-Problem. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich?
Wenn ich das jetzt mal rosig ausmale, ne, dann könnte man sagen, wir machen das, wir shiften die Kompetenzen, der Beruf wird attraktiver, mehr Leute wollen studieren und lernen, wir haben mehr Pflegekräfte, gleichzeitig werden durch die veränderten Kompetenzen mehr Zeiten frei, auch im ärztlichen Beruf, die PatientInnen sind zufriedener, vielleicht werden sogar Kosten eingespart. Das hört sich ja alles wunderbar an. Rennen denn Ihnen die Leute jetzt auf Verbandsebene, wenn wir jetzt auch Richtung Ärzteschaft gucken, Richtung Finanzpolitik, Ihnen da nicht die Tür ein und sagen, wunderbar, das machen wir jetzt?
Also es sagen alle, genau wie Sie jetzt, das klingt ja super, das ist ja toll. Und dann beginnt die Aberschleife. Dann kommen die Kassen, dann kommt das Leistungsrecht, dann kommt das Sozialgesetzbuch, dann kommt der Gesetzgeber, dann kommt das Bund-Länder-Problem, der Föderalismus, und dann bleibt alles beim Alten. Das ist wirklich eine Riesentragik. Also man kann ja gegen Herrn Lauterbach sein und sagen, was man will, aber er fässt ja die Probleme an, indem er die Krankenhausstruktur in Frage stellt, indem er die Kompetenz der Gesundheitsfachberufe überprüfen lässt und nochmal neu aufstellen will. Er guckt an und sagt, okay, wollen wir nicht doch mal angucken, ob ein Krankenhaus, was nur dreimal im Jahr eine Hypophyse operiert, das immer machen sollte oder gehen wir die Menschen nicht woanders hin? Also das sind ja berechtigte Fragen, ja. Aber was da für ein Sturm im System ist, ist doch eigentlich unfassbar. Und ich finde an manchen Stellen auch nicht konstruktiv, weil alle sagen, ja, ihr hattet ja im Grundsatz recht, aber so geht's nicht. Aber ich höre, und das geht jetzt unabhängig davon auch, was die Pflege angeht, ich höre das auch immer, wenn es um die pflegerische Kompetenzentwicklung geht, höre ich das immer, ja, wir wollen das, aber wir wollen eigentlich nichts verändern. Das ist eine Mentalität in Deutschland ja auch an anderen Stellen. Und es wird nicht funktionieren. Das Klima wird sich auch nicht verändern, wenn ich jeden Morgen wieder in meinen Verbrennermotor steige. Ne? Also wir müssen was verändern. Und es kann sein, dass wir auch unsere pflegerische Berufsgruppe ein bisschen an der Nase nehmen müssen und sagen, Leute, ihr müsst euch qualifizieren. Das geht auch nicht, dass ihr hier 30 Jahre arbeitet und niemand hat mir eine Fortbildung gemacht. Und natürlich müsst ihr in der Kammer einen Beitrag zahlen. Natürlich ist es so, weil ihr nicht irgendeinen Beruf macht, sondern weil ihr den Beruf macht, nämlich die Pflegeprofession ausübt. Also Das kann an der einen oder anderen Stelle wehtun, aber das, was wir dafür bekommen, nämlich dafür, wofür wir alle unsere Berufe gelernt haben, ich glaube, ob das Medizin ist oder Pflege oder Therapie, wir wollten Menschen versorgen. Und vielleicht fokussieren wir uns langsam wieder mal ein bisschen darauf. Das Schöne ist ja, tatsächlich die Pflege hat am allerwenigsten zu verlieren. Das muss man einfach so sagen, weil wir haben halt keine Stimme, keine Strukturen, eigentlich kein Nüscht. Deswegen können wir vielleicht auch jetzt so ein bisschen anders agieren. Uns ist natürlich klar, dass da Teilung auch sein muss. Aber ich glaube, am Ende profitieren alle davon.
Profitieren alle davon? Da hätte ich noch eine Frage zu. Es ist ja nun so, dass es vielleicht auch historisch gewachsen schon manchmal eine gewisse Kluft gibt zwischen Pflege und Ärzteschaft. Das kann man jetzt finden, wie man will. Die meisten mögen es nicht, aber irgendwie ist es ja trotzdem da. Ist das denn in Norwegen anders? Haben da diese veränderten Kompetenzbereiche dazu beigetragen, dass sich, ich sage jetzt mal so salopp, Ärzteschaft und Pflege besser verträgt?
Dazu kenne ich keine Daten. Ich habe natürlich schon im Laufe der Jahre viele Menschen ausgebildet, die tatsächlich nach Schweden gegangen sind. Da kenne ich 3 Kolleginnen, die da jetzt schon viele Jahre arbeiten. 2 arbeiten in so einem kommunalen Versorgungszentrum und eine arbeitet im Krankenhaus. Und die hat gesagt, es gibt wirklich tatsächlich ein anderes Selbstverständnis miteinander. Also man weiß auch mehr, wer macht eigentlich was. Und es gibt eine ganz klare Teilungsquote, also da neidet man sich auch nichts, ja, weil aber auch das System und das Bezahlsystem und das Haftungssystem ein anderes ist. Es ist auch die Frage, brauchen wir noch 2 Sozialgesetzbücher und im Rehabilitation und Teilhabe im SGB IX haben wir dann auch noch mal ein bisschen was an Versorgungsstruktur stecken. Also passt das alles noch so, aber insgesamt ist zumindest von den 3 Kolleginnen, die sich da engagieren, ganz klar gesagt worden, die haben sich da übrigens auch weiterqualifiziert dann und auch studiert, dass es ein anderes Verständnis unter den Berufsgruppen ist. Aber dass man auf der anderen Seite auch ganz genau weiß, was kann der eine und was darf die andere und wo kommt man zusammen.
Wie würde man denn so eine neue Kompetenzverteilung kommunizieren? Natürlich untereinander innerhalb der Berufe der Pflege, aber auch beispielsweise gegenüber PatientInnen. Die haben ja jetzt in Deutschland eine vollkommen andere Auffassung, was für Kompetenzen eine Ärztin hat und was eine Pflegekraft.
Ja, es ist spannend, ne? Wie kommunizieren Sie Ihre Unterschiedlichkeiten zwischen Assistenzarzt und Chefarzt? Man hat sozusagen die Bezeichnung und der Patient weiß, okay, der eine darf operieren und der andere darf erstmal nur Blut abnehmen. Das heißt, ist mal so ganz platt, ja. Und in der Pflege denke ich, das ist ein Umlernen. Wissen, wir haben ja auch, woran ich mich auch immer ein bisschen stoße, ist, ne, Schwester Erna oder Schwester Erika oder so. Das ist ja auch was, ne? In anderen Ländern werden die Pflegenden ganz selbstverständlich auch mit Familiennamen angesprochen. Wir haben einen historischen Ballast in dem Pflegeberuf in Deutschland, der ist aus der eigenen Berufsgruppe ja kaum wegzukriegen, weil die alte Generation will auch die Schwester sein. So, damit könnte ich leben, wenn sich damit nicht auch das Verständnis von Schwester sein verbindet. Wir brauchen wirklich auch ein Umdenken in der eigenen Berufsgruppe zur Qualifizierung und zum Verständnis auch, dass Akademisierung nicht heißt, dass die anderen Kolleginnen, die aus den Ausbildungen kommen, schlechter sind. Das ist nicht das Problem. Und auch diese Situation, sich zu organisieren in Form von Selbstverwaltungsorganen, ist bei den Pflegenden noch nicht angekommen, welche Vorteile das hat, neben den Nachteilen, die es vielleicht haben mag. Die machen halt ihren Job, aber dass es darüber hinaus eine Bedeutung hat, das ist tatsächlich noch nicht bei allen Kolleginnen angekommen. Das ist irgendwie bitter, weil wir haben natürlich auch im Deutschen Pflegerat, das sind alles, wir vereinen 18 verschiedene Pflegeverbände unter unserem Dach und bündeln das auf der Bundesebene. Und alles das, was wir haben, ist ehrenamtlich im Grunde. Also wir bezahlen unsere eigenen Gelder in die Verbände, die bezahlen den Deutschen Pflegerat. Wir arbeiten unentgeltlich im Ehrenamt. Da kann man nur bestimmte Sachen leisten. Aber das kriegen die Pflegefachpersonen gar nicht mit, die dann auch Erwartungen an den Deutschen Pflegerat stellen, weil wir natürlich auch politisch angesprochen werden. Gibt ja nichts, aber wir haben auch in den letzten Jahren eine hohe Kompetenz uns erarbeitet, auf der bundespolitischen Ebene da auch sprechen zu können. Aber das wird auch selbst aus der eigenen Berufsgruppe gar nicht erkannt. Das ist ja auch ganz interessant.
Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt sagen wir 20 Jahre in der Pflege gearbeitet hat und das System so kennt, wie es jetzt ist, da hat man ja eine immense Erfahrung. Und wenn wir jetzt das System umkrempeln würden und dann käme auf einmal eine masterstudierte Pflegekraft und würde, sagen wir, die Station leiten oder ähnliches, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir denken würde, ja Mensch, was willst du mir jetzt erzählen hier aus der Universität? Du weißt doch gar nicht, wie die Realitäten sind. Sehen Sie das Problem? Würde das akzeptiert werden?
Das ist ja interessant. Es ist ja nicht so, dass wir das studieren ohne Bezug zur Praxis. Wir haben in Deutschland Pflege niemals mit Bezug zur Praxis studiert, bis 2020 nicht. Weil es ja gar nicht studiert werden konnte, primär qualifizieren. Medizin studieren Sie unmittelbar in der Versorgung. Es geht gar nicht, dass man Medizin ohne die Praxis studiert. Und dieses Studieren der Pflege ist ja neu für Deutschland. Nämlich auch zu sagen, wir studieren das hier nicht nur an der Uni, sondern wir studieren die Pflege in der Praxis mit dem universitären Bezug. Da ist genau derselbe Mechanismus einzuführen und das lernen wir jetzt auch gerade erst. Von daher ist es sehr wichtig, dass Sie das gerade angesprochen haben, weil das ist ein Riesenirrtum. Da werden keine Pflegekräfte an der Uni ausgebildet, die keine Praktikas haben und die keine Nachweise führen müssen und die keine Kompetenzen in der Praxis nachweisen müssen. Also das ist natürlich total wichtig. Und ich glaube, wir haben im Bereich des Pflegemanagements zum Beispiel, da haben wir ja die Studiengänge, die auch ins Management führen, da studiere ich erst das Fach und dann studiere ich Pflegemanagement. Also das ist ja der Weg, so dass ich immer dem Beruf verhaftet bleibe und aus der Praxis heraus agiere. Unser Problem ist, dass wir in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren das Studium tatsächlich weggeführt haben von der tatsächlichen Versorgung und es jetzt endlich hinführen können, weil wir diese Möglichkeit bekommen. Und dafür müssen wir auch sorgen. Ich erlebe das ja auch in der Ausbildungsstätte. Wie schaffen wir den Weg in die Praxis? Und wie bilden wir da aus? Wir haben große, weite Praktikas, die durch Praxisanleitende da auch angeleitet werden. Und das ist genauso für die Studierenden installiert.
Vielleicht in die Richtung auch noch eine Frage. Wird es dann auch in Richtung gehen Evidence-Based Nursing, also vergleichbar mit der Evidence-Based Medicine, wo die Evidenzgrundlage jeder Handlungsentscheidung sein sollte?
Ja, haben wir schon. Es gibt große Cochrane Institute und so, wo auch wirklich gerade für die pflegerische Versorgung gearbeitet wird und wo auch heute schon, so schon seit Jahren eigentlich zugegriffen werden kann. Also das ist natürlich auch Teil einer akademischen Versorgung, evidenzbasiert zu arbeiten und auch hier Wissen zu generieren. Da haben wir ja auch ein bisschen eine Schwierigkeit in Deutschland. Ne? Wie generiere ich Wissen, wenn ich in der Versorgung bin? Ich muss es im Kopf haben oder ich muss vielleicht irgendwo nachlesen.
Amboss, ne?
Genau, zum Beispiel, genau. Aber sowas ist nicht gesteuert, sondern ist irgendwie dem Engagement des Einzelnen überlassen. Das ist ja auch ein bisschen schwierig eigentlich, wenn man an Versorgung denkt. Ich denke, für die Zukunft muss es klar sein, dass das Wissen in der Praxis wirklich abgerufen werden kann und generiert werden kann, auch für die Pflegenden.
Jetzt habe ich das gerade so salopp reingeworfen, aber man muss ja wirklich sagen, Wissen generieren, evidenzbasiertes Wissen zur Verfügung stellen, das sind ja eigentlich die zweiten und dritten Vornamen von Amboss. Deswegen hier tatsächlich jetzt nochmal der Hinweis auf Amboss Pflege, unser neues Tool. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr das 5 Tage kostenlos machen. Und wenn es euch dann gefällt oder auch einfach so, habe ich diesen Rabattcode 25% aufs Jahresabo für euch Pflege Zukunft in einem Wort kleingeschrieben. Und einlösen könnt ihr das unter go.amboss.com/code-Pflegezukunft, steht aber auch alles in den Shownotes. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Bei den Ärztinnen und Ärzten gibt es ja CME, Continuing Medical Education. Gibt es denn etwas Vergleichbares auch für die Pflege? Beziehungsweise ist sowas angedacht?
Nee, das ist tatsächlich nicht so. In Deutschland muss keine Pflegefachperson irgendwelche Bildungspunkte nachweisen, um die Berufsurkunde zu behalten. Das ist in Deutschland nicht so. Es gibt eine freiwillige Registrierung, die ist beim Deutschen Pflegerat angesiedelt. Die haben wir mal eingeführt. Da haben sich 20.000 Pflegekräfte freiwillig registriert von 1,4 Millionen. Da sieht man schon, wie das Verständnis vielleicht so ein bisschen ist. Und das bezahlen sie natürlich auch selber. Also das gibt es nicht und das fordern wir seit Jahren. Aber das heißt natürlich, es braucht eine Registrierungsstelle, es muss eine Nachweisstelle geben, es braucht eine Stelle, die dann den Zeigefinger hochhebt und es auch einfordert. Das sind Strukturen, die nicht da sind.
Wo wir dann wieder bei der politischen Ebene wären. Jetzt nochmal eine Frage zu den weiteren Kompetenzen der Pflege. Es gibt ja jetzt diesen Studiengang Physician Assistant und einige von denen sind ja auch schon in der Klinik und arbeiten da klasse mit und sind eine echte Erleichterung im Arbeitsalltag. Wird denn das eine Überschneidung sein? Wird denn die Pflege mit mehr Kompetenzen diesen neuen Beruf überflüssig machen?
Ja, da müssen Sie sich als ärztliche Kollegen fragen, was Sie mit dem Physician Assistant machen wollen. Das ist ja sozusagen die ärztliche Kreation. Also welche Durchstiegsmöglichkeiten, welche Möglichkeiten haben diese Menschen, die PA studieren? Ist die Frage, ob das zielführend ist, wenn man eine kompetente Pflege in Deutschland hätte, ob man dann Physician Assistance braucht. Wir sehen das kritisch als Pflegefachperson, ganz ehrlich, weil wenn es immer um Kompetenzen geht und Kompetenzverteilung, wird ja genau da wieder was produziert, was uns heute in so eine Unzufriedenheit bringt, dass man eben bis zu einem bestimmten Verantwortungsgrad arbeiten darf, aber dann eben sich nicht weiterentwickeln kann. Das kann man machen, um Brücken zu überwinden, und es gibt bestimmt auch immer Menschen, die eben diese ganz große Verantwortung nicht übernehmen wollen. Aber ich finde, fair wäre es, wenn man dem Physician Assistant die Möglichkeit gäbe, dann in die Medizin reinzuwechseln, so wie wir es halt für die Pflege auch denken, dass man sagt, okay, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe eine Weiterbildung, dann kann ich auch ins Studium eintreten und kann mich hier weiterqualifizieren. Dann wäre es ein fairer Weg. Aber da eine Sackgasse draus zu machen, da bin ich jetzt wieder sozusagen die Bildungsfrau, das ist immer nicht so schön für auf Dauer angelegte Berufszweige, weil wir die in Sackgassen bringen, wo sie sich nicht weiterentwickeln können. Und die Gefahr, dass sie dann ganz rausgehen, wenn sie unzufrieden sind, weil sie keine Option haben, ist groß.
Gibt es denn diesen Beruf in anderen Ländern auch?
Ja, den gibt es auch. Mit ganz klaren Aufgabendefinitionen. Aber da haben die auch in der Regel mehr Kompetenzen und ersetzen zum Teil auch Ärzte, zum Beispiel in kommunalen Versorgungszentren.
Genau, solche Versorgungszentren sind ja gefordert und wären eine mögliche Folge eines Kompetenzwechsels der Aufgaben von der Ärzteschaft hin zur Pflege. Jetzt, wo Sie schon die Insights haben und hier bei uns jetzt im Podcast sind, wann können wir denn mit dem neuen Pflegekompetenzgesetz rechnen?
Ach, wissen Sie, wenn wir es selber schreiben dürften, dann wäre es ja gleich übermorgen draußen. Aber der Professor Lauterbach hat gesagt, im Mai können wir damit rechnen. Gucken wir mal.
Dann lassen wir uns da mal überraschen. Frau Vogler, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also ich glaube wirklich tatsächlich, alle Menschen, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, ob Medizin, Pflege oder Therapie, wir sind alle ganz bewusster Entscheider für unsere Berufe, weil die uns ja auch ein bisschen was abfordern von dem, was wir tun. Und wir können uns alle gar keinen anderen vorstellen. Und mich würde freuen, wenn wir in der Diskussion wirklich nicht die Grenzen aufzeigen, sondern das Gemeinsame. Und da erlebe ich wirklich ganz viele ärztliche Kolleginnen, die das auch wollen, die auch sagen, ja, das ist sinnvoll und das ist zielführend. Und mich würde es freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam weiter, auch streitbar von mir aus, gerne begehen. Aber diese Fernvision der gemeinsamen Kompetenzen und der klaren beruflichen Zuordnung, dass wir die nicht verlieren, das würde mich freuen.
Frau Vogler, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der oder die von evidenzbasiertem Pflegewissen profitieren möchte. Amboss kann man, wie schon ein paar Mal in diesem Podcast angesprochen, 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Da muss man sich nirgends abmelden oder ähnliches. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Alle Infos dazu zur Amboss-Wissens Plattform, unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.